Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ursula Welter, guten Morgen und willkommen im Ressort Europa. Eine Videokonferenz und sehr dicke Bretter, die da virtuell zu bohren sind. Die Europäische Union versucht heute auf höchster Ebene die Blockade von Haushalt und Hilfsgeldern durch Ungarn und Polen zu durchbrechen und gleichzeitig die Rechtsstaatsprinzipien zu retten. Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf Europas Verteidigungsfähigkeit. Sie wissen, es gibt einen Dissens zwischen Berlin und Paris, wie viel Autonomie von den Vereinigten Staaten Europa vertragen kann. Und wir schauen auf eine Hinterlassenschaft der Nazis. In den Niederlanden steht ein Bunker zum Verkauf und Kritiker fürchten, dass daraus eine Spaßzeile werden könnte. Es geht um nicht weniger als 1,82 Billionen Euro und um nicht weniger als die Grundlagen des europäischen Wertekanons. Eine Mehrheit der europäischen Staaten sieht die Rechtsstaatsprinzipien in Polen und Ungarn gefährdet. Ungarn und Polen wiederum kritisieren, dass die Union die Vergabe von EU-Mitteln an rechtsstaatliche Maßstäbe knüpft und sprechen von Einmischung in ihre Asyl- und die Justizpolitik. Beide Länder haben deshalb ihr Veto gegen das Finanzpaket eingelegt, das Paket aus EU-Haushalt und Corona-Hilfe. Aus Slowenien kam dafür Verständnis und Unterstützung. Der Süden Europas, aber auch die Ökonomien des Nordens, die ja von der Stabilität des Südens abhängig sind, warten dringend darauf, dass vor allem die Corona-Hilfen fließen. Aber wie gesagt, es geht eben nicht nur ums Geld, sondern auch um den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Der Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs heute soll und will versuchen, die Blockade zu lösen. Viele Jahre lang hat die Europäische Union gerungen, um einen Mechanismus zu entwickeln, mit dem die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien durchgesetzt werden kann. Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, zeichnet diese lange Geschichte nach.
Am Ende hatten sie einfach den Bogen überspannt, die ungarische und die polnische Regierung. Jahrelang hatten sie finanziert und taktiert, sind mal einen Schritt zurückgewichen, um an anderer Stelle gleich wieder vorzupreschen. So lange, bis eine Mehrheit der Europaabgeordneten und der Mitgliedstaaten die Nase einfach gestrichen voll hatte. Davon, wie in Polen und Ungarn die Demokratie und der Rechtsstaat demontiert wurden und die Hüterin der EU-Verträge, die EU-Kommission, einfach kein Mittel dagegen fand. Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments.
In Ungarn läuft das ja schon seit 10 Jahren, in Polen seit 5 Jahren und insbesondere die Kommission hat zu wenig getan. Man hat da mehr oder weniger tatenlos zugeschaut.
Als die europäischen Verträge unterzeichnet wurden, da war keine Rede davon, dass der Staatenbund eine Werteunion sein sollte. Ganz offen wurde beispielsweise erörtert, das vom Faschisten Franco regierte Spanien aufzunehmen, aus wirtschaftlichen Gründen. Erst langsam, vor allem gestützt auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, entwickelte sich die Union zu einem Bündnis, das sich auf jene gemeinsamen Werte beruft, die heute in Artikel 2 des EU-Vertrags aufgelistet sind. Demokratie, Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz und eben auch die Rechtsstaatlichkeit, die vor allem durch eine von der Politik unabhängige Justiz definiert ist. Als 2004 die große Erweiterung nach Osten und Süden kam, mussten alle Neumitglieder diesen Wertekanon akzeptieren und in ihr nationales Recht einbauen. Eines aber hatte niemand in der EU auf dem Radar, nämlich dass ein Mitgliedstaat Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nach seinem Beitritt wieder demontieren könnte. Ungarn begann damit 2010, als Viktor Orban zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde, Polen etwas später, als die PiS-Regierung an die Macht kam. Es folgten Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, auf die Unabhängigkeit der Medien, auf die Unabhängigkeit der Wissenschaft, auf die Arbeit von NGOs. Die Kommission zog immer wieder vor den Europäischen Gerichtshof, bekam Recht. Meistens ruderten die Verurteilten zurück, manchmal ignorierten sie die Urteile aus Luxemburg einfach. Daran änderten auch die Artikel 7-Verfahren nichts, die 2017 und 2018 gegen die beiden Länder gestartet wurden. Sie können theoretisch zum Entzug des Stimmrechts führen, was einem politischen Rauswurf aus der EU gleichkäme. Aber eben nur theoretisch. Einstimmigkeit ist dafür nämlich notwendig. Und Polen und Ungarn gaben sich bei der Demontage des Rechtsstaats einfach gegenseitig Rückendeckung. Als 2018 dann Haushaltskommissar Günther Oettinger den ersten Entwurf für den jetzt blockierten 7-Jahres-Haushalt vorlegte, da präsentierte die Kommission gleichzeitig die Idee für einen Rechtsstaatsmechanismus. Geld aus dem Brüsseler Haushalt soll nur noch fließen, so Günther Oettinger damals, wenn das Empfängerland über einen funktionierenden Rechtsstaat verfügt.
Wenn Korruption im Spiel war, Betrug, Untreue im Spiel sein sollte, wenn also Mittel des europäischen Haushalts rückzufordern wären, müssen wir auf die Unbestechlichkeit und Unabhängigkeit der dritten Gewalt bauen können.
Das klang gut, reichte aber vielen EU-Politikern nicht aus. Sie suchten nach einem Mittel, mit dem sich auch wirksam verhindern lässt, dass die Regierung eines Mitgliedstaats die Medien gängelt, Minderheitenrechte aushöhlt oder versucht, Theater und Universitäten an die politische Leine zu legen. Eine Idee, die Günther Oettinger zurückwies, weil er fürchtete, dass der EU ein so weit gefasster Rechtsstaatsmechanismus vor dem Europäischen Gerichtshof um die Ohren fliegen könnte.
Es gab Stimmen, die sagten, alle europäischen Werte sollten eine Grundvoraussetzung für Mittelbewilligung sein. Wir beschränken uns auf die Rechtsstaatlichkeit, weil das alles andere vertragsrechtlich vermutlich die europäischen Regeln übersteigen würde.
Endgültig beigelegt wurde der Streit um die Spannweite des Rechtsstaatsmechanismus erst vor wenigen Wochen bei den Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Vor allem die Europaabgeordneten verlangten eine Weiterauslegung, mussten am Ende aber klein beigeben. Und genau deshalb lehnen sie es jetzt ab, nach dem Veto von Ungarn und Polen, den vereinbarten Kompromiss noch einmal aufzuschnüren und ihm weitere Zähne zu ziehen. Katharina Barley.
Der Mechanismus ist schon schwächer, als wir es gerne gehabt hätten. Für mich der wichtigste Knackpunkt ist, dass diese Rechtsstaatsverstöße nur geahndet werden können, wenn sie eine Auswirkung auf das EU-Budget haben. Das finde ich schon eine deutliche Aufweichung. Zum Beispiel bei Freiheit der Medien oder unabhängiger Kultur wird das schwierig sein. Aber dieser jetzt aufgeweichte Mechanismus vom Rat, aufgeweichte Mechanismus, der muss zumindest jetzt so stehen bleiben. Für das Europäische Parlament ist das sehr, sehr wichtig.
Zur Lösung des Konflikts mit Ungarn und Polen will das Europaparlament also keine weiteren Abstriche am Rechtsstaatsmechanismus mehr akzeptieren. So wie auch eine ganze Reihe von Mitgliedstaaten, angeführt von Holland. Keine leichte Aufgabe also, die jetzt vor allem Angela Merkel zu lösen hat.
Unser Korrespondent in Brüssel, Peter Kapern, war das über die lange Geschichte des Rechtsstaatsmechanismus, den Polen und Ungarn mit der Blockade des Finanzpakets aushebeln wollen. Das Thema heute beim EU-Gipfel. Gestern Abend übrigens wurde die Immunität des regierungskritischen Richters Igor Tuleja in Polen aufgehoben durch ein umstrittenes Disziplinargremium des obersten Gerichtshofs in Polen. Tuleja hatte die Justizreform in seinem Land scharf kritisiert. Unter anderem die Grünen im Europaparlament nannten gestern Abend die Aufhebung der Immunität einen erneuten Beleg für die gravierende Rechtsstaatlichkeitskrise in Polen und sie forderten Konsequenzen. Zwei Staaten blockieren den kompletten Haushalt einer Union aus 27 Staaten und damit dringend benötigte Hilfen in der Corona-Pandemie. Es sind Krisen wie diese, die den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron leiten, wenn er sagt, die Formen internationaler Zusammenarbeit müssten neu erfunden werden. EU, Vereinte Nationen, NATO, Macron ruft viele Institutionen auf, die er für dringend renovierungsbedürftig hält. In einem langen Interview auf der Internetplattform Le Grand Continent hat Macron seine Ideen in dieser Woche detailliert begründet. Das Gespräch gibt es dort auch in deutscher Sprache. Auf Deutsch hat ihm darauf Annegret Kramp-Karrenbauer geantwortet, die Verteidigungsministerin, die zwar mehr Europa richtig fände, aber deshalb nicht weniger NATO und auch nicht weniger USA. Bettina Klein ordnet den deutsch-französischen Dissens europäisch ein.
Auf den ersten Blick kann man in den Äußerungen der Bundesverteidigungsministerin einerseits und denen des französischen Präsidenten andererseits die zwei entgegengesetzten Pole der Diskussion um strategische Autonomie erkennen. Annegret Kramp-Karrenbauer kürzlich im Magazin Politico. Zitat:
Wir müssen anerkennen, dass wir auf absehbare Zeit abhängig bleiben werden.
Und weiter:
Die Illusionen der strategischen Autonomie Europas müssen ein Ende haben. Die Europäer werden Amerikas entscheidende Rolle als Sicherheitsanbieter nicht ersetzen können. Für die USA bedeutet dies, dass sie Europa auf absehbare Zeit unter ihrem nuklearen Dach halten müssen.
Vor wenigen Tagen dann nahm Emmanuel Macron in einem langen Interview mit der Zeitschrift Le Grand Continent direkt auf die deutsche Ministerin Bezug. Zitat:
Ich teile ganz und gar nicht die von der deutschen Verteidigungsministerin in einem Gastbeitrag für Politico geäußerte Position. Ich halte das für eine Fehlinterpretation der Geschichte.
Und weiter:
Ich halte es für unabdingbar, dass unser Kontinent Mittel und Wege findet, für sich selbst zu entscheiden, sich auf sich selbst zu verlassen, nicht von anderen abhängig zu sein, und zwar in allen Bereichen.
Macron ging allerdings noch weiter. Er hob die kulturellen und sozialen Unterschiede zu den USA hervor und leitete auch daraus eine notwendige Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten ab.
Wir sind nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben zum Beispiel eine Vorliebe für Gleichheit, wie sie in den USA nicht zu beobachten ist. Unsere Werte sind nicht so ganz dieselben.
In ihrer Rede an der Universität der Bundeswehr am Dienstag legte Kramp-Karrenbauer dann noch einmal nach. Sie zählte die simplen Tatsachen auf, die dazu führen, dass Europa de facto auf Jahre hinaus von der Verteidigungsfähigkeit der USA abhängig sein wird. Ein Umstand, der unter Sicherheitsexperten als Binsenweisheit gilt. Das Fazit der deutschen Ministerin:
Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die NATO und ohne die USA gewährleisten.
Kramp-Karrenbauer argumentierte darüber hinaus aber auch mit einem Zitat von Bundespräsident Steinmeier.
Allein und nur auf die EU zu setzen, hieße, Europa in die Spaltung zu treiben.
Ein Argument, das Jana Pulierin teilt. Der Begriff strategische Autonomie hat in Europa eine spalterische Wirkung, sagt die Leiterin des Berliner Büros vom Think Tank European Council on Foreign Relations.
Gerade in Polen und in den baltischen Staaten, aber zum Beispiel auch in Schweden, denkt man bei dem Begriff an eine Abkehr von den Vereinigten Staaten, der von diesen Ländern nicht gewünscht wird.
Außerdem versteht so ziemlich jeder etwas anderes darunter. Nicht nur von der Trump-Regierung, sondern auch von den Demokraten im US-Kongress wurde der Begriff strategische Autonomie als Synonym der Abspaltung und des europäischen Protektionismus in der Rüstungsindustrie aufgefasst. In der NATO herrschte zudem die Sorge, dass damit eine Abkehr vom Bündnis gemeint sein könnte, anstatt den europäischen Pfeiler in der NATO zu stärken. Das nämlich wäre im Grundsatz der gemeinsame Nenner, auf den sich alle verständigen könnten. Jenseits vom Streit um die Begrifflichkeit stimmen Macron und Kramp-Karrenbauer in einem wesentlichen Punkt überein, sagt Jana Pulierin.
Beide haben davon gesprochen, dass sie eine handlungsfähige EU wollen, die sicherheits- und verteidigungspolitisch auch dann agieren kann, wenn die Vereinigten Staaten entweder nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen können.
Ähnlich sieht das Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Für ihn heißt strategische Autonomie nicht zuletzt, in den Strukturen, die in der EU geschaffen wurden, zur Not auch eigenständig handeln zu können.
Das heißt, wenn im Balkan oder in Libyen oder im Kaukasus, um nur mal drei theoretische Beispiele zu nennen, wenn dort der Rückgriff auf NATO-Ressourcen nicht möglich ist, weil der NATO-Partner Erdogan in der Türkei ein Veto einlegt, dann müssen wir trotzdem fähig sein zu handeln, so wie es die Ministerin auch formuliert hat.
Und es gibt ein weiteres Argument in den Worten von Emmanuel Macron. Zitat:
Die Vereinigten Staaten werden uns nur als Verbündete akzeptieren, wenn wir uns selber ernst nehmen und wenn wir in unserer eigenen Verteidigung souverän sind.
Auch hier ist sich der französische Präsident mit dem Bundespräsidenten und der deutschen Ministerin einig. Übrigens auch mit vielen Beobachtern der US-Politik. Nur ein Europa, das sich selbst glaubhaft schützen will und kann und mehr dafür als bisher aufbringt, hat die besten Chancen, die USA in der Allianz zu halten und die amerikanischen Politiker und Wähler davon zu überzeugen, dass es richtig ist, noch in europäische Verteidigung zu investieren. Aus Sicht von Kramp-Karrenbauer ist es ein Paradoxon, das man aushalten muss.
Wir bleiben sicherheitspolitisch von den USA abhängig und müssen gleichzeitig in Zukunft als Europäer mehr von dem selbst tun, was uns die Amerikaner bisher abgenommen haben.
Die Bundesverteidigungsministerin war das im Beitrag von Bettina Klein. Bis heute sind viele ehemalige Nazi-Bunker tief im Boden Europas verankert. Einer der größten in der Nähe von Den Haag. Um diesen Bunker gibt es nun Streit. Die Niederlande denken über einen Privatverkauf nach. Historiker und geschichtsbewusste Zeitgenossen fürchten, dass aus dem Nazi-Erbe irgendetwas zwischen Sauna und Escape Room werden könnte. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Wer ihn zum ersten Mal sieht, glaubt zunächst, einen riesigen Bauernhof vor sich zu haben. Mit Walmdach und Backsteinmauern, aber ganz ohne Fenster. Auch Stacheldraht und Überwachungskameras machen stutzig. An einigen Stellen ist der Putz abgebröckelt. Wer genauer hinschaut, erkennt, dass die Backsteine nur auf eine Betonwand gemalt sind. Denn was hier am Stadtrand von Den Haag liegt, ist ein Bunker. Genauer gesagt, ein Bunker in einem Bunker. Wie bei einer russischen Matroschka-Puppe. Der Bauernhof ist bloß Tarnung, errichtet, um im Zweiten Weltkrieg britische Kampfpiloten zu täuschen.
Ich will das nicht. Ich will das echt nicht.
Dieses Ehepaar weiß immer noch nicht, was es mit diesem gigantischen Bauwerk auf sich hat. Ein Mann, der mit seinem Hund spazieren geht, ist besser informiert.
Der Bunker von Seyss-Inquart.
Das ist der Bunker von Seyss-Inquart, jenes Mannes, den Hitler 1940 als Reichskommissar der besetzten niederländischen Gebiete nach Den Haag schickte und der für die Deportation von mehr als 100.000 niederländischen Juden verantwortlich war. 60 mal 30 Meter groß ist der Bunker, 20 Meter hoch. Er war größer als der Führerbunker in Berlin. Hitler soll das geärgert haben, erzählt Ronald Klump, Vorsitzender der Stiftung WO2-Spuren, zu Deutsch Spuren des Zweiten Weltkriegs.
Want hij is dus groter dan de Führerbunker. Das ist unglaublich, hoe groot dat ding is.
Nach Kriegsende wurde der Bunker von der niederländischen Armee als Kommandozentrale genutzt. Seit 2013 steht er leer. Ronald Klomp wäre es am liebsten, wenn daraus ein Museum würde, eine Erinnerungsstätte. Doch die Regierung möchte ihn verkaufen.
Was hier gebeurt, sou in Deutschland absolut undenkbar sein. Absolut.
In Deutschland wäre das absolut undenkbar. Dieser Bunker ist eines der letzten intakten Monumente aus dem Zweiten Weltkrieg, das wir noch haben. Daraus macht man noch kein Bed and Breakfast, keine Bierkneipe, keine Sauna oder gar einen Escape Room.
Escape Room haben, wir sagen alle nee.
Genau das muss befürchtet werden, denn diese Nutzungsmöglichkeiten sieht ein Schreiben der Stadt Den Haag vor. Mitarbeiter von Klomps Stiftung entdeckten es, nachdem sie Akteneinsicht gefordert hatten. Darin heißt es weiter, dass der Bunker als Krematorium geeignet sei.
Und eine von den Möglichkeiten war dus ein Krematorium.
Das müsse man sich mal vorstellen, so Klomp.
Wie kann ich es verzinnen?
Eine Woge der Entrüstung war die Folge. 40 prominente Historiker und Museumsdirektoren richteten einen Appell an die Regierung, es nicht so weit kommen zu lassen. Im Parlament wurde mit großer Mehrheit ein Antrag verabschiedet, in dem das Kultusministerium aufgefordert wird, Richtlinien für den Verkauf solcher Bauwerke aufzustellen.
Ist es Zeit für ein Aktionsprogramm Erfurt?
Vielleicht, so die sozialistische Abgeordnete Sandra Beckermann, sei es an der Zeit, einen Aktionsplan zu erlassen über den generellen Umgang mit einem Erbe, das uns, so Beckermann, mit den dunklen Seiten unserer Geschichte konfrontiert. Die Richtlinien liegen inzwischen vor. Ende November will sich das Parlament damit befassen. Die Gegner des Bunkerverkaufs halten sie für nicht konkret genug. Ausschlaggebend blieben weiterhin die jeweiligen kommunalen Flächennutzungspläne. Und auch die sind sehr allgemein. Darin kann allerhöchstens gefordert werden, dass die Nutzung von erzieherischem Wert sein müsse. Wohin das führen kann, zeigt ein kleinerer Bunker im Süden bei Eindhoven. Darin wurde 2016 ein Anne-Frank-Escape-Room eingerichtet, mit Hinterhaus. Die Spieler müssen versuchen, daraus zu flüchten. Geschmacklos finden das viele Niederländer. Doch der Eigentümer des Bunkers kann sich darauf berufen, dass er die Nutzungsbestimmungen einhält.
Kerstin Schweighöfer war das aus den Niederlanden am Ende dieser Ausgabe von Europa heute. Ich sage danke fürs Zuhören, empfehle Ihnen noch die Deutschlandfunk-Audiothek-App, auch aber nicht nur für Europa-Themen. Am Mikrofon war Ursula Welter.